Der Wert einer Werttheorie. Zunächst einmal versteckt das Verschwinden des Werts aus der ökonomischen Debatte etwas, was eigentlich für alle sichtbar sein und heftig diskutiert werden sollte. Stellen wir nämlich die Annahme, Wert sei Ansichtssache, nicht in Frage, werden uns manche Aktivitäten schon deshalb als wertschöpfend erscheinen und andere nicht, weil es uns jemand, für gewöhnlich jemand mit einem ganz persönlichen Interesse, besonders eloquent sagt. Mit einem Mausklick können Aktivitäten von einer Seite der Produktionsgrenze auf die andere springen, ohne dass das allzu vielen auffallen wird. Wenn Banker, Immobilienmakler und Buchmacher behaupten, dass sie Wert schaffen, anstatt Wert nur zu extrahieren, dann bietet die traditionelle Ökonomie keine Grundlage, auf der man ihnen Paroli bieten könnte, ungeachtet aller Skepsis, mit der man dieser Behauptung begegnen mag. Wie sollte man Lloyd Blankfein widersprechen, wenn er behauptet, die Beschäftigten von Goldman Sachs gehörten zu den produktivsten der Welt? Oder wenn Pharmaunternehmen erklären, der exorbitante Preis eines ihrer Medikamente richte sich nach dem Wert, den es schafft? Regierende lassen sich durchaus von Geschichten über die Schaffung von Wohlstand überzeugen, um nicht zu sagen vereinnahmen. Man sah das erst jüngst wieder, als die US-Regierung dem wertorientierten Preismodell der Branche nachgab und ein Leukämie-Medikament für eine halbe Million Dollar pro Behandlung genehmigte. Und das, obwohl der Steuerzahler 200 Millionen Dollar zu seiner Entwicklung zugeschossen hatte. Zweitens ist die fehlende Analyse des Wertbegriffs von erheblicher Tragweite für einen ganz bestimmten Bereich. Die Verteilung der Erträge unter den verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft. Wenn Wert über den Preis bestimmt wird, anstatt umgekehrt, scheinen Höhe und Verteilung von Erträgen so lange gerechtfertigt, solange es einen Markt für die Güter und Dienstleistungen gibt, die diese Erträge durch ihren Kauf oder Verkauf generieren. Dieser Logik zufolge ist jeder Ertrag ein verdienter Ertrag. Jegliche Analyse der Aktivitäten hinsichtlich ihrer Produktivität bzw. Unproduktivität bleibt hier außen vor. Nur liegt an dieser Stelle ein Zirkelschluss vor. Man rechtfertigt Erträge durch die Produktion von etwas, das einen Wert hat. Aber wonach richtet sich dieser Wert? Nun, danach, ob er Erträge bringt. Man schafft Erträge, weil man produktiv ist. Und man ist produktiv, weil man Erträge schafft. Ein Simsalabim und das Konzept der unverdienten Erträge ist verschwunden. Wenn Erträge bedeuten, dass wir produktiv sind, und schließlich verdienen wir Erträge, wann immer wir produktiv sind, wie um alles in der Welt können Erträge dann plötzlich unverdient sein? Wie wir in Kapitel 3 sehen werden, spiegelt sich dieser Zirkelschluss in der Art und Weise, wie wir unsere volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erstellen, mit der wir die Produktivität und Wertschöpfung unserer Wirtschaft messen. Der Theorie nach ist kein Einkommen als zu hoch einzuschätzen, da in der Marktwirtschaft der Wettbewerb verhindert, dass wir mehr verdienen, als uns zusteht. In der Praxis jedoch sind Märkte unvollkommen, wie die Ökonomen das nennen. Preise, aber auch Löhne und Gehälter werden oft von den Mächtigen festgelegt und von den Schwachen bezahlt. Der herrschenden Ansicht nach wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Jede Abweichung von einem als wettbewerbsfähig erachteten Preis mit dem Grenzertrag als Basis muss demnach auf eine Unvollkommenheit zurückgehen, die man nur zu beseitigen braucht, um eine korrekte Aufteilung der Erträge unter den Akteuren zu erzielen. Die Möglichkeit, dass einige Aktivitäten beständig Rente einbringen, weil sie als wertvoll gelten, während sie eigentlich die Schaffung von Wert blockieren und/oder existierenden Wert vernichten, wird kaum diskutiert. Es ist sogar so, dass es für Ökonomen keine andere Geschichte mehr gibt als die der subjektiven Werttheorie, laut der Angebot und Nachfrage der Motor des Marktes sind. Sind erst einmal alle Wettbewerbshindernisse beseitigt, sollte das Resultat jedem nutzen. Das und wie sich unterschiedliche Auffassungen von Wert auf die Verteilung von Erträgen unter Arbeitnehmern, Akteuren der öffentlichen Hand, Managern und Aktionären, beispielsweise bei Google, General Electric oder BAE Systems auswirken könnten, wird nicht hinterfragt. Drittens steht hinter jedem Versuch der Entscheidungsträger, die Wirtschaft in eine bestimmte Richtung zu lenken, auch eine bestimmte Vorstellung von Wert, ob ihnen das nun klar ist oder nicht. dass die Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts in einer Welt, in der Milliarden in bitterer Armut leben, von Bedeutung ist, liegt auf der Hand. Nur geht es heute bei einigen der wichtigsten ökonomischen Fragen um eine ganz bestimmte Art von Wachstum. So spricht man allenthalben von der Notwendigkeit eines smarteren, nachhaltigeren und integrativeren Wachstums, eines innovationsgetriebenen, grünen Wachstums, mit anderen Worten, das weniger Ungleichheit erzeugt. Ganz im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme, die Politik sollte lediglich Hindernisse beseitigen und für Chancengleichheit sorgen, anders gesagt richtungslos sein, bedarf es zur Erreichung dieser speziellen Ziele eines langen Katalogs richtungsweisender politischer Maßnahmen. Das Wachstum wird die gewünschte Richtung nicht von selbst einschlagen. Es braucht eine andere Art von Politik, soll es die gewünschten Resultate erzielen. Was sich erheblich von der üblichen Annahme unterscheidet, der zufolge Politik richtungslos sein und nur Hindernisse aus dem Weg räumen sollte, um der Geschäftswelt einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen. Kritisch bei der Bestimmung des wirtschaftlichen Kurses ist die Entscheidung darüber, welche Aktivitäten wichtiger sind als andere. Einfacher ausgedrückt, die für die Erreichung bestimmter Ziele als wichtiger erachteten Aktivitäten sind zu intensivieren, die weniger wichtigen sind zurückzufahren. Das tun wir längst. So versuchen zum Beispiel bestimmte Arten von Steuererleichterungen, etwa für Forschung und Entwicklung, Investitionen in innovative Technologien zu stimulieren. Wir subventionieren Studium und Ausbildung, weil uns als Gesellschaft an mehr jungen Leuten an den Universitäten und qualifizierteren Arbeitnehmern gelegen ist. Gut möglich, dass hinter derlei politischen Maßnahmen ökonomische Modelle stehen, denen zufolge Investitionen in Humankapital, Wissen und Fertigkeiten, dem Wachstum eines Landes förderlich sind, indem sie seine produktive Kapazität erhöhen. Gut möglich auch, dass die wachsende Sorge, der Finanzsektor einiger Staaten könnte zu groß geworden sein im Vergleich, sagen wir mal, zum Herstellungssektor, von Theorien darüber beeinflusst ist, in welcher Art von Wirtschaft wir leben und welche Größe und Rolle wir der Finanzwelt in dieser zuschreiben wollen. Die Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Aktivitäten ist jedoch nur in Ausnahmefällen das Resultat wissenschaftlicher Messungen. Sie ist vielmehr seit jeher in hohem Maße von plastischen sozioökonomischen Argumenten bestimmt, die sich aus einer bestimmten politischen Perspektive ableiten, die mal mehr, mal weniger explizit sein mag. Es geht bei der Definition von Wert nie nur um eng definierte wirtschaftliche Kriterien, sondern immer auch um Politik und bestimmte Ansichten darüber, wie eine Gesellschaft auszusehen habe. Ohnehin sind Messungen nie neutral. Sie wirken auf Verhalten und umgekehrt. Hier kommt das Konzept der Performativität zum Tragen, das uns im Vorwort begegnet ist. Es geht also nicht um eine absolute Unterscheidung, die einige Aktivitäten als produktiv und andere als unproduktiv und Rent-Seeking deklariert. Es geht vielmehr darum, grundsätzlich transparenter zu sein hinsichtlich der Art, wie wir unser Verständnis von Wertschöpfung damit verknüpfen, wie wir Aktivitäten im Finanzsektor wie in der Realwirtschaft strukturiert sehen wollen und wie dies mit der Verteilung der generierten Früchte zusammenhängt. Nur so wird sich das gegenwärtige Narrativ von Wertschöpfung einer genaueren Betrachtung unterziehen und Aussagen wie »Ich schaffe Wohlstand« an glaubwürdigen Vorstellungen darüber messen lassen, woher dieser Wohlstand kommt. So ließe sich dann auch die wertorientierte Preisgestaltung eines Pharmakonzerns gegen eine kollektivere Vorstellung vom Wertschöpfungsprozess halten, die die öffentlichen Gelder mit einbezieht, von denen so ein Unternehmen gerade im riskantesten Stadium profitiert. Ähnlich ließen sich die 20% Anteile, die Risikokapitalisten für gewöhnlich beim Börsengang eines kleinen Hightech-Unternehmens kassieren, als exzessiv bezeichnen im Lichte des tatsächlichen, nicht des mythischen Risikos, das man bei der Investition in die Entwicklung der Firma einging. Und wenn eine Investmentbank ungeheure Profite aus der Instabilität einer Währung schlägt, die ein ganzes Land in Mitleidenschaft zieht, dann könnte man diesen Profit als das bezeichnen, was er in Wirklichkeit ist: eine Rente. Um zu diesem Verständnis von Wertschöpfung zu kommen, müssen wir uns jedoch über die scheinbar wissenschaftliche Kategorisierung von Aktivitäten hinaus die sozioökonomischen und politischen Konflikte ansehen, die ihr zugrunde liegen. Behauptungen über die Wertschöpfung sind seit jeher mit Behauptungen über die relative Produktivität gewisser gesellschaftlicher Elemente verknüpft, die ihrerseits oft auf einen grundlegenden wirtschaftlichen Wandel zurückgehen. Von der Agrarwirtschaft zur Industrie oder von einer Massenproduktion hin zu einer auf digitaler Technologie begründeten Ökonomie.